Rob FM, Ausgabe Nummer 274, heute am 9. März 2012. Mein Gast an diesem Abend ist Markus Benz, Co-Vorsitzender der Deutschen Partei der Violetten. Heute gibt es wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at und dann einfach auf Cropcom klicken. Seht diesen Chat hier ein und gebt die Fragen sehr gerne an den Telefongast weiter. Ein Kanal ist da leider ausgefallen vom CD-Player, aber okay, wird auch so gehen. Newsletter gibt's für diese Sendung, kann man gratis beziehen von der Startseite aus cropfm.at, cropfm.at. E-Mailen kann man mir sehr gerne unter cropfm@mur.at, allerdings bitte um Entschuldigung, es gibt doch immer wieder lange Antwortzeiten. Leider, da ich halt nicht so sehr zum E-Mail beantworten komme, aber ich lese alle Mails. Und wenn ich was dazu zu sagen habe, dann kommt auch eine Antwort, wenn auch erst Wochen später. Aber sie kommt eigentlich immer. Podcast gibt es natürlich zu dieser Sendung und ein Archiv, in dem man alle bisherigen Sendungen gratis herunterladen kann. Im Archiv kann man auch direkt Sendungen verlinken und auf sie verweisen. Hier auch die Bitte an alle YouTuber, die also da in Massen teilweise diese Sendungen auf YouTube verbreiten. Und das ist ja sehr schön, dadurch kommen ja viele neue Hörerinnen und Hörer zur Sendung. Aber da wäre es halt schon nett, wenn da zumindest ein Verweis auf das Original bestünde. Und da einfach draufklicken und diese URL rauskopieren. Und dann kommen die Leute auch direkt auf den Eintrag im Archiv, was sicher nützlich ist für viele. Das Forum wird betreut von Valador Unarmed, Wingman und Eraser, das CropFM-Shirt. Gibt es ebenfalls von der Startseite rechts oben der Link auf das Kickshop. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende überweisen möchte, kann das ja gerne tun, eben als Überweisung oder via PayPal. Und an dieser Stelle ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Fetznetz heißt der Provider von CropFM. Gerd Brandner ist zur Stelle, wenn es brennt. Ein Danke an ihn auch. Und das wird also gehostet von Fetznetz und die Website von Fetznetz ist Fetznetz, also wie Festnetz, nur mit Fetz davor. Fetznetz.it. Neueste Ausgabe der Matrix 3000 ist auch verfügbar, Ausgabe Nummer 68 für März, April 2012. Darin findet man Artikel von Grazina Foser und Franz Bludorf über den Geheimkomplex Yamantau. Darüber haben sie auch einmal in der Sendung Welt am Limit gesprochen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Teresa M. Tadonio über Spiritualität und Widerstand in der Politik. Passt irgendwie zur heutigen Sendung auch. Und vieles mehr in der aktuellen Ausgabe der Matrix 3000, dem Magazin für neues Denken. Und die beiden Autorinnen Grazina Foser und Franz Bludorf werden Anfang Mai auch wieder live zu Gast auf CropFM sein. Musik. Großbritannien, Polizei in privater Hand. In Großbritannien wurde erstmals ein privates Unternehmen mit der Organisation einer Polizeiwache beauftragt. Es ist der bisher am weitesten reichende Schritt der Privatisierung öffentlicher Sicherheit. In Großbritannien ist dies nicht der erste große Schritt des Outsourcings. Auch 5 Gefängnisse stehen unter der Verantwortung von G4S. Das Unternehmen hat überhaupt stark von der in den letzten Jahren zunehmenden Nachfrage nach privat bereitgestellter Sicherheit profitiert. Und ebenfalls in den CropFM News verlinkt, gleich unter diesem Artikel quasi als Anmerkung, ist ein Video, in dem recht klar gezeigt wird und zu sehen ist, welche Macht private Sicherheitsdienste im Vereinten Königreich schon haben. Und auch im Rest Europas sieht es jetzt nicht so viel besser aus. Der größte Sonnensturm seit 5 Jahren trifft gerade auf die Erde. Die Sonne, die nach aktuellen Schätzungen voraussichtlich Anfang 2013 das nächste Maximum in ihrem 11- bzw. 22-jährigen Zyklus erreichen wird. Diese Sonne wird also aktiver, diese unsere Sonne. Der größte Sonnensturm seit 5 Jahren ist auf dem Weg zur Erde. US-Experten befürchteten, dass er schon in der Nacht zum 8. März Stromausfälle verursachen und Satellitennavigationssysteme beeinträchtigen hätte können. Und der Sturm dauert derzeit noch an und wurde sogar noch etwas stärker seit Mittwoch. Und das kann man auch recht gut auf dem Solarmonitor auf der Startseite gleich unter den News nachvollziehen. Alle diese News, die ich hier vorlese, finden sich ja auch auf der Startseite und darunter dieser Solarmonitor. Und da sieht man also alles rot, KP-Index so um die 8 herum. Und die Sonne war in letzter Zeit zwar ungewöhnlich ruhig, aber der derzeitige Sonnensturm, den wir so gerade erleben, wird wohl nicht der letzte in diesem Jahr gewesen sein. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Markus Benz, dem Co-Vorsitzenden der Deutschen Partei der Violetten. Markus Benz, live auf CropFM, jetzt gleich nach dieser Nummer. I get a little bit high. I get a little bit pale, and I fall a little bit asleep. Then I wake up and I'll be high again. No one cares about it. Fall a little bit deeper, and I become a little creep, and I may appear a little brighter, but I am so pale, and I say heutiger Gast Markus Benz ist seit 2007 Mitglied der Partei der Violetten. Er ist aktiv im Landesvorstand Baden-Württemberg, Direktkandidat zur Bundestagswahl 2009, seit 2010 Co-Vorsitzender der Partei und Gründungsmitglied des Netzwerks für integrale Entwicklung Holon Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Benz.
Ja, guten Abend, Tarek.
Können Sie mich gut hören?
Einigermaßen ist etwas entfernt, aber ich verstehe Sie.
Aber ich habe ja inzwischen einen neuen Hybriden hier. Ist es jetzt besser?
Also ich kann Sie gut verstehen.
Okay, wunderbar. Sie kommen auch sehr schön rein. Ja, danke, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben für dieses Interview. Die Violetten, es gibt hier schon einige Jahre.
Ja, genau gesagt 11, ja.
11 Jahre, ja, also, aber seit ein paar Jahren werden sie aktiver und ich glaube, es ist Zeit, diese Bewegung, die durchaus interessant ist, meiner Meinung nach einmal vorzustellen. In zwei Sätzen, wofür stehen die Violetten?
In zwei Sätzen, also meine Vision und das ist auch eine Vision der Violetten, ist die friedliche Verwirklichung von echter Demokratie, eines wahren Humanismus und die nachhaltige Nutzung der globalen Ressourcen zum Wohle aller Völker und des ökologischen Gleichgewichts der Erde. Das also war jetzt sogar nur ein Satz.
Ja, das heißt, Sie beschäftigen sich natürlich auch mit globalen Problemen und im Prinzip, wenn ich das, was ich das so raushöre, mit Strategien zum Überleben der Menschheit.
Genau, wir können ja heute nur noch global denken und lokal handeln. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, aber da ist was dran. Und was mein Leitfaden inzwischen ist das berühmte Wort von Albert Einstein, dass sich Probleme eben nicht mit der gleichen Denkweise lösen lassen, durch die sie entstanden sind. Und das heißt, dass wir einen grundlegend anderen Weg suchen, also dass wir eigentlich einen fundamentalen Systemwechsel anvisieren als Partei, als politische Partei.
Nun, Sie wurden ja auch jüngst im Amt bestätigt als Co-Vorsitzender. Es gibt ein neues Team, wie ich von Ihnen gehört habe. Man hört jetzt immer wieder von Zwistigkeiten innerhalb der Violetten. Es gab dazu auch einige Kommentare von Hörerinnen, die sich offenbar sehr intensiv mit Ihrer Partei auch beschäftigt haben. Streitet man viel und wenn ja, worüber?
Also es gab in der Vergangenheit einen heftigen Machtkampf, das kann ich ruhig sagen, das war auch so. Es ist immer wieder eine riesen Herausforderung. Ich meine, wir haben uns spirituelle Politik auf die Fahnen geschrieben, wobei das im Moment heftig diskutiert wird, ob wir diesen Zusatz für spirituelle Politik überhaupt noch weiterführen sollen, weil es geht um Politik und nicht um eine spirituelle Diskussionsgruppe, die jetzt darüber diskutiert, was ist Spiritualität und was ist es nicht. Also da sind wir im Moment in dem Prozess, dass wir uns mehr der politischen Seite zuwenden wollen, weil Politik verstehen wir als die Gestaltung des sozialen Miteinander. Und das ist eine Sache, die im Äußeren liegt. Und Spiritualität ist eigentlich eine sehr individuelle Geschichte und jeder hat seine eigene Vorstellung von Spiritualität. Wobei ich persönlich zwei Dinge sehe, die ganz grundlegend unser Weltbild verändern. Das ist einmal dieser berühmte Satz, alles ist eins. Das ist aber keine spirituelle Binsenweisheit, sondern eigentlich eine tiefe Wahrheit, die inzwischen auch von modernen, undogmatischen Wissenschaften beschädigt ist. Also Stichwort Quantenphysik oder auch Rupert Sheldrake mit seinen morphogenetischen Feldern. Wir sind alle durch eine sehr, sehr komplexe Matrix, die wir noch gar nicht so richtig verstehen, miteinander verbunden. Und es setzt sich das Bewusstsein langsam immer mehr durch. Also ich nehme das in meiner näheren Umgebung auch wahr, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es uns nicht gut gehen kann, solange 40.000 Menschen jeden Tag noch verhungern auf diesem Planeten. Dass wir sind mit diesen Menschen auch verbunden. Wir sind eins, ja, wir sind da. Also dieses Gefühl zu bekommen, dieses Bewusstsein, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um zu einem völlig neuen Weltbild zu gelangen. Wir sind keine isolierten Einzelwesen. Ich denke, das Leid, oder das ist jedenfalls meine feste Überzeugung, dass alles Leid dieser Welt letztlich davon herrührt, dass wir uns als isolierte Einzelwesen betrachten. Unser ganzes Bildungs-, Erziehungssystem ist ja darauf ausgerichtet, dass wir uns als Individuen durchschlagen müssen durch dieses Leben. Und das muss so nicht sein. Der Mensch ist zur Liebe fähig. Und deswegen sollten wir uns dessen erinnern und vielleicht mal andere Wege gehen. uns jedenfalls öffnen für neue Erfahrungen auf diesem Gebiet.
Also die Partei hat offenbar auch einen spirituell-wissenschaftlichen Background, kann man das so sagen?
Also ich persönlich, ich tendiere mehr zu diesem wissenschaftlichen Background, weil ich freue mich dann einfach, dass das, was ich von meiner spirituellen Praxis her intuitiv erkannt habe, eigentlich schon seit meiner frühesten Jugend. Ich habe natürlich da auch eine Entwicklung gebraucht, bis ich da hinkam, aber dass ich das quasi von der Wissenschaft noch bestätigt bekomme. Also wenn ich so an Leute denke, wie zum Beispiel auch den Hans-Peter Dürr, durfte ich mal begegnen, dem habe ich gesagt, er sei für mich ein hochspiritueller Mensch. Der Herr Hans-Peter Dürr hat allerdings mit dem Begriff Spiritualität ein Problem. Er nennt sich selbst einen liebenden Atheisten. Aber wie gesagt, er glaubt eben auch an was, nämlich an die Liebe. Und für viele Menschen ist Liebe Synonym für Gott. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, die Liebe. Ne? Diese Empathie, zu der der Mensch fähig ist, die sollten wir mal näher betrachten als diesen Konkurrenzkampf.
Ne? Ja, Gott soll ja gesagt haben, dass sie die Atheisten am liebsten hat.
Ja, eben. Und dass Gott durchaus auch eine Sie sein kann. Ne? Ganz richtig.
Na gut, aber jetzt, Sie sagen jetzt, also eher ein wissenschaftlicher Background, Quantenphysik, Sheldrake. Es wird jetzt, ich nenne es jetzt einmal Esoterik, ja, da wird sehr viel oft, es werden immer wieder die Quantenphysik und andere Wissenschaften, vor allem die Quantenphysik, herangezogen, um irgendwelche Weltbilder zu untermauern. Meistens von Menschen, die von Quantenphysik in Wirklichkeit absolut keine Ahnung haben. Auch ich habe nur ganz ansatzweise ein Verständnis für, was jetzt Quantenphysik überhaupt bedeutet. Aber was ich mich jetzt doch frage, ist, wie kann man denn aus solchen wissenschaftlichen Disziplinen, die ja uns eine Welt zeigen, die auf jeden Fall mal völlig anders ist, als wir sie uns vorgestellt haben, noch bis vor 100 Jahren, wie kann man denn aus solchen wissenschaftlichen Disziplinen jetzt aber gesellschaftspolitische Strategien und Dinge ableiten, die man dann auch politisch umsetzen möchte. Wie ist da jetzt wirklich die Brücke?
Tja, also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Also ich habe für mich so einen Ansatzpunkt gefunden. Wenn wir die Welt wirklich grundlegend verändern wollen, dann müssen wir da anfangen, wo das Leben anfängt, nämlich bei der Geburt des Menschen. Und da sehe ich ganz viele Fehler, die derzeit gemacht werden. Also wir haben in Deutschland, hat mir eine Hebamme kürzlich gesagt, eine Kaiserschnittrate von 50%. Ich habe einen lieben Freund, der aus der Schweiz, aus dem Tessin, der sich seit über 30 Jahren mit dem sogenannten Imprinting beschäftigt. Das ist diese frühkindliche Prägungsphase, die eben mit der Geburt, nicht nur mit der Geburt, sondern eigentlich schon in der Schwangerschaft beginnt. Und er arbeitet als Therapeut und hat einfach festgestellt, dass ganz viele leidbringende Erfahrungen auf diese ganz frühe Phase des Lebens zurückgehen. Hat er eben ja in diesen 30 Jahren erfahren als in der Praxis. Und wenn wir den Neugeborenen, der neuen Generation eben zu einem optimalen Start verhelfen und eben entsprechende politische Rahmenbedingungen schaffen, dann denke ich, da können wir die Gesellschaft innerhalb von ein, zwei Generationen grundlegend verändern. Also das kann damit anfangen, dass zum Beispiel freie Hebammen, die Hausgeburten anbieten, mindestens den gleichen Gebührensatz erhalten wie eine Klinikgeburt, weil sie eine ungleich qualitativere Dienstleistung anbieten als eine Klinik. Die Klinik kann eigentlich nur den Notfall abdecken mit medizinischer Betreuung, aber das ist in den meisten Fällen gar nicht nötig. Und es gibt eben auch schon diese Mentalität, dass Leute sich zur Kaiserschnittgeburt entscheiden, weil das irgendwie terminlich besser passt, aber nicht aus irgendwelchen medizinischen Gründen. Oder weil die Frau eben keine Lust hat, unter Schmerzen zu gebären, weil das immer so ein Klischee ist. Das muss eigentlich auch nicht sein. Aber das ist natürlich ein sehr spezielles Gebiet,
auf dem wir beide jetzt vor allem nicht so viel Erfahrung haben.
Gut, ich bin Vater von drei Kindern. Ich war bei allen drei Geburten dabei, beziehungsweise okay. Ich war sogar bei vier Geburten dabei.
Ich meine jetzt nur den Schmerz einer Geburt, den können wir wahrscheinlich schwer nachvollziehen.
Nee, den können wir nicht nachfinden. da sind wir Männer einfach ein Stück weit außen vor.
Gott sei Dank, muss ich sagen. Also ich stelle mir das wirklich, wirklich heftig vor, aber okay.
Ja, ja gut, ich meine, es besteht ja ein grundlegender Unterschied zwischen Männern und Frauen.
Ne? Oh ja, Frauen halten mehr aus, offenbar.
Ich halte die Frauen für das stärkere Geschlecht, ja.
Ja, das...
muss ich ganz klar sagen.
Naja, im Endeffekt sind wahrscheinlich beide gleich stark, aber auf ihre eigene Art. Aber gut, Sie haben vorher das Einheitsbewusstsein erwähnt,
ja,
wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Wie definieren Sie das? Und vor allem, das steht für Sie ja auch sehr zentral mit Ihrer politischen Arbeit verbunden. Also Sie entwickeln, wenn ich das richtig verstehe, Ihre politischen Ziele im Endeffekt daraus, dass Sie sagen, wir sind alle verbunden und wir sind alle in diesem Einheitsbewusstsein oder Matrix oder was für Schlagworte man jetzt ja, immer dafür verwenden möchte. Aber was heißt denn das überhaupt eigentlich?
Also ich habe just heute früh ne sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Sozialarbeiter in einem Mehrgenerationenhaus. Also er ist der Leiter dieses Mehrgenerationenhauses. Das ist ein Treffpunkt in einem Stadtquartier meiner Heimatstadt Freiburg hier. Und das ist auch ja so ein bisschen so ein sozialer Brennpunkt. Und er hat mir sehr viel aus seiner Praxis erzählt und wir sind uns eigentlich sehr nahe gekommen, weil er eigentlich auch sieht, dass in dieser Gesellschaft, dass die Kleinfamilie, also dass die Gesellschaft sich dahin entwickelt hat, dass in der Kleinfamilie eben nicht mehr das für die Menschen erbracht werden kann, was früher die Sippe für die Menschen war, bedeutet hat. Ne? Also die Sicherheit in der Sippe, die soziale Sicherheit, die soziale Abgesichertheit, die ist heute in Auflösung begriffen in unserer Gesellschaft. Es eben diese, man spricht ja auch von Versingelung der Gesellschaft, dass die Menschen sich wirklich sehr allein und allein gelassen fühlen und ja, es heißt immer, wir müssen kämpfen und dass wir uns einfach bewusst werden, dass wir gemeinsam eigentlich uns gegenseitig diese Sicherheit geben können. Das ist zum Beispiel auch in der Bewegung für das bedingungslose Grundeinkommen sehr, sehr deutlich sichtbar, dass die Menschen sich langsam bewusst werden, wir arbeiten im Grunde nicht für uns selbst, sondern wir arbeiten für uns gegenseitig. Und warum sollen wir dann nicht ein Grundeinkommen zum Beispiel beziehen und dann tätig werden? Also das Einkommen und die Arbeit trennen, dass das Einkommen nicht an Arbeit gekoppelt ist, sondern dass Arbeit durch Einkommen erst ermöglicht wird, und zwar sinnvolle Tätigkeiten dann. Ne? Weil heutzutage die vielen Erwerbslosen, die es heute gibt, die werden in Maßnahmen gesteckt, die einfach, ja, um salopp zu formulieren, hirnrissig sind. Die einfach ohne jeden Sinn sind, nur damit die Leute beschäftigt sind in irgendeiner Form und keiner ist im Endeffekt zufrieden. Und in diesem Mehrgenerationenhaus, da werden eben auch Menschen aufgefangen, die meinetwegen auch psychisch vielleicht diese ganze gesellschaftliche Realität nicht mehr so richtig verkraften, die aber durchaus Fähigkeiten haben, die meinetwegen handwerkliche Fähigkeiten oder sonst was haben. Und die können in diesem Haus zu Tätigkeiten finden, die sie im freien Markt, sage ich mal, nicht finden würden. Die arbeiten also zum Beispiel auch eng mit Handwerksbetrieben zusammen, die durchaus Kundschaft bekommen, wo es sich für sie einfach nicht lohnt, wirtschaftlich diese Aufträge anzunehmen. Und die werden dann weitergereicht und da ist es dann egal, ob derjenige zwei Tage oder nur zwei Stunden dafür braucht. Der bekommt sein Geld und kann in Ruhe diese Arbeit erledigen und für alle ist es ein Gewinn. Für den Kunden, für den Arbeitenden und auch für den Betrieb, der eigentlich hätte drauflegen müssen, wenn er diesen Auftrag angenommen hätte.
Eine Frage, die im Vorfeld kam, und das kamen doch einige, ist, wie stehen Sie zum Recht auf Eigentum?
Tja, wie stehe ich zum Recht auf Eigentum? Da kann ich eigentlich nur eine persönliche Antwort geben. Also ich denke, jeder Mensch hat so seine persönlichen Dinge um sich. Ich denke aber, dass das Eigentum Grenzen erfahren muss. Also die Realität zeigt ja, dass es da maßlose Ansprüche gibt von manchen Menschen. Wir kriegen das hier in Deutschland ja gerade sehr, sehr anschaulich vor Augen geführt. Ich will da jetzt gar nicht weiter auf diese Debatte eingehen. Gestern Abend waren welche mit Vuvuzelas Protestierende unterwegs in Berlin. Es zeigt sich einfach, dass die sogenannte Elite, also ich würde sie nicht als Elite dieser Gesellschaft bezeichnen, aber die sich dafür halten, dass die einfach in eine maßlose Gier zum Teil verfallen sind. Nicht alle, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber diese Klasse oder diese politische Klasse ist doch inzwischen dermaßen abgehoben, dass sie keinen Bezug mehr zur Realität der Menschen hat.
Ich meine, wenn wir jetzt vom Eigentum sprechen und von der Elite jetzt auch, ich habe jetzt gerade in den News vorgelesen, dass im Vereinten Königreich die Teile der Polizei, müsste jetzt dann kurz nachschauen, wo jetzt genau, aber privatisiert werden. Also eine Polizeiwache, die erste Polizeiwache wurde dort privatisiert, was irgendwie völlig absurd ist irgendwie. Aber das heißt, wie stehen Sie zu dieser Art von Eigentum, dass man dann die Polizei gehört?
Ja, ich meine, das ist natürlich widersinnig. Das sind originäre staatliche Aufgaben. Die zu privatisieren, halte ich für Schwachsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
ich halte es für gefährlich, aber.
Ja, also es ist eine gefährliche Entwicklung, auch die Privatisierung von Gefängnissen und solchen Sachen.
Ja, ja.
Aber es ist ja, ich meine, was wir in unserer Realität erleben, ist ja ein Ergebnis des Geistes, der in dieser Gesellschaft herrscht. Und ich weiß nicht, ob Sie, das kommt übrigens auch von Österreich. Von Österreich kommt sehr viel Gutes, muss ich sagen. Das ist die Gemeinwohlökonomie. Das ist eine ganz junge Bewegung, die es erst seit einem Jahr gibt, so meines Wissens, die aber sehr rasant wächst und überall lokale sogenannte Energiefelder bildet, wo Menschen einfach begeistert sind von der Idee und tätig werden und auf Unternehmen zugehen und die Idee weitertragen. Es geht, um es mit zwei Worten zu sagen, nicht mehr darum, in Zukunft nicht nur eine monetäre Bilanz aufzustellen, die ist eigentlich zweitrangig, sondern eine Gemeinwohlbilanz. Welchen Gemeinwohlnutzen erbringt wirtschaftliches Handeln? Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Wir haben das hier in Freiburg auch, ein Energiefeld, und die Menschen, die da aktiv sind, haben sich auch schon mit ganz vielen anderen vernetzt. Da gibt es die Transition Town Initiative, da gibt es eine Regionalgeld Initiative, die heißt bei uns Freitaler. In Deutschland ist bekannter der Chiemgauer, und die kooperieren auch zusammen. Also es gibt ja ganz viele Basisbewegungen, die man so unter dem Begriff Kulturkreative zusammenfassen kann. Und da sehe ich eigentlich die Klientel für die Violetten, wenn wir von unserem ESO-Image wegkommen. Ja, da muss ich ganz klar sagen, wir haben leider das Image, wir sind realitätsferne Esoteriker. Und ich sage immer, ja gut, die Esoteriker haben auch ein Recht auf eine politische Heimat, aber da wir nun mal einen Parteistatus haben, und leider ist es immer noch so, dass wir in einem Parteiensystem leben. Wir selber sagen ja von uns, dass wir nicht an die Zukunft des Parteiensystems glauben und die Ersten sein werden, die sich selbst abschaffen. Also unser Ziel langfristig ist, dass wir uns wieder auflösen können als Partei.
Das ist aber ein sehr schönes Ziel, finde ich, für eine Partei. Wirklich, das gefällt mir gut.
Ja, also ich meine, das ist das einzig Realistische. Ich meine, das Parteiensystem hat abgewirtschaftet. Das erleben wir tagtäglich, wenn wir auf die Straße gehen, wenn die Leute hören, was, Partei? Ach, lass mich doch bloß in Ruhe. Ich habe mal einem Mann, einem interessanten Pärchen hinterhergerufen, aber wir sind die Nicht-Partei-Partei. Dann sind sie zurückgekommen und wir haben eine halbe Stunde miteinander gesprochen und waren uns am Ende einig.
Also welchen Zeitrahmen sehen Sie denn da? Also nachdem Sie jetzt, wer weiß, wie lange das jetzt dauert, bis Sie jetzt wirklich politisch Einfluss haben, wie lange von diesem Zeitpunkt an, wo Sie quasi in der Regierung sitzen, bis zu dem Zeitpunkt, dass Sie sich dann selbst abschaffen?
Ich weiß nicht, ob es jemals dazu kommt, dass wir in der Regierung sitzen, aber also ich würde die Herausforderung annehmen, wenn wir da hingewählt würden oder zumindest
mal ins Parlament. Das ist jetzt die Hypothese, Sie kommen einmal in die Regierung.
Aber in heutiger Zeit ist es sehr schwierig, Prognosen abzugeben. Also das seit dem seit dem Fall der Mauer schon haben sich die Entwicklungen rasant beschleunigt und da kann man wirklich keine Prognose abgeben. Das kann Knall auf Fall kommen.
Okay. Würde ich sagen. Okay, also eine Partei, die sich langfristig selbst abschaffen möchte, wirklich interessanter Vorstoß. Die freie Presse ist ja ständig dabei, sich selbst abzuschaffen oder wird sie abgeschafft? Gut. Freies Internet, ACTA, weitere Stichworte, wie stehen Sie denn dazu? Meinungsfreiheit etc.
Ja, also ich persönlich, ich informiere mich hauptsächlich nur noch über Internet. Also die Mainstream schaue ich mir natürlich an, was da so übertragen wird und mache mir meinen Reim drauf, weil ich natürlich wissen will, was der Mainstream so denkt oder wo er gerade lang geht. Aber ich schaue schon seit Jahren eigentlich ins Internet. Ich bin seit 1996 im Internet unterwegs und das ist zunehmend meine Informationsquelle, wobei man natürlich auch im Internet immer aufpassen muss. Sind Sie noch da?
Ja, ich bin da.
Ich habe irgendwie so ein Nebengeräusch hier im Hörer.
Ja. Vielleicht hört uns jemand ab und weiß nicht, dass es eh im Radio ist. Ne?
Ja gut, früher haben wir immer gesagt, geh also, aus der Leitung, Schäuble.
Also, falls es jetzt gerade wer hört, einfach im Graz.
Aber
ja, jetzt Störgeräusche im Hörer. Jetzt habe ich auch Störgeräusche, ja. Sie sind aber am Schnurtelefon, oder? Hallo? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er verschaut. Okay, ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als ihn einfach nur mal anzurufen. Und hoffe, ich kriege ihn dann gleich wieder in die Leitung und wir hören uns dann gleich wieder. In der Zwischenzeit spiele ich ein kleines Lied. Okay, und hier sind wir wieder beide. Herr Benz, Sie können mich hören?
Ja, ich höre Sie jetzt
prima wieder. Es war seltsam, es war so, als ob Sie sich aufgelöst hätten. Also es waren dann immer mehr Knistern, dann sind Sie leiser geworden und weg waren Sie. Eingetaucht ins Einheitsbewusstsein.
Ja.
Und wieder zurückgekommen, Gott sei Dank.
Ja, wir hatten es vom freien Zugang zur Information.
Ja, genau, wir waren gerade bei dem, ja.
Ja, finde ich ganz wichtig. Im Grunde ist es ja so, dass jeder ins Internet einstellen kann, was er möchte. Und da braucht es natürlich dann auch schon eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Fingerspitzengefühl, sich da die Informationen rauszuziehen, die tatsächlich seriös und ernst zu nehmen sind. Da habe ich, denke ich, mir schon ganz gute Erfahrungen gemacht, weil ich eben schon lange da drin unterwegs bin und eben auch mit vielen Menschen ins Gespräch komme, inzwischen eben auch bundesweit in Deutschland. Wir haben allerdings auch gute Kontakte ins Ausland. Wir haben eine Partnerpartei in der Schweiz, das ist die Integrale Politik Schweiz, IP Schweiz. Wir haben Kontakte nach Holland, da gibt es eine Partei, die nennt sich Mens and Spirit. Und wir treffen uns zum Beispiel auch jetzt dieses Jahr im Sommer vom 28. Juli bis 4. August in St. Arbogast. Das ist in Österreich bei Bregenz, also gerade im Dreiländereck, zu einem Kongress für integrale Politik, wo wir eine Woche lang konferieren werden mit internationalen Partnern. Und es geht auch darum, also wir haben einen Arbeitskreis Demokratie und Europa, der in den vergangenen 3 Jahren jetzt eine Charta für ein freies Europa der Regionen erarbeitet hat. Und die wollen wir in diesem Sommer auf diesem Kongress für integrale Politik auch vorstellen. Wir haben die auf einer Vorbereitungskonferenz schon mal ins Spiel gebracht, ist aber jetzt nochmal überarbeitet worden. Und die ist natürlich auch noch nicht fertig. Die soll einfach ein Ideengeber, ein Impulsgeber sein, in welche Richtung es gehen könnte und auch eine Alternative zu dem Lissabon-Vertrag, der ja auch schon heftig kritisiert wurde. Also es geht darum, diesen Zentralismus, diesen europäischen Zentralismus eben umzukehren und den Regionen wieder mehr Souveränität und Autonomie zu geben. Und eben auch das kulturelle Leben damit zu bestärken.
Wir waren dort, aber auch bei ACTA und diesen ganzen Copyright-Dingen etc., also beim freien Internet, da möchte ich noch kurz zurückkommen.
Ja.
Was ist denn Ihre Position zu ACTA?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir dieses Gesetz noch gar nicht so richtig durchgeschaut. Was ich natürlich wahrnehme, ist der Versuch, über diese Schiene Urheberrecht, das dringend reformiert gehört in meinen Augen, zu versuchen, da auch Zensur einzuführen im Internet, ne? Weil das Internet natürlich ein sehr, sehr freier Raum ist, fast schon ein rechtsfreier Raum. Das sieht man ja auch mit diesen vielen Downloads. Und ich finde es schon richtig, dass Leute, die aus den Werken oder aus den Schöpfungen anderer Kapital ziehen, dass man die verfolgt, das sehe ich schon als richtig an. Also die daraus kommerziellen Kapital schlagen wollen, das finde ich nicht in Ordnung. Aber grundsätzlich sehe ich das Urheberrecht schon als reformbedürftig an, weil es kann einfach nicht sein, dass wir uns gegenseitig Ideen und geistiges Eigentum vorenthalten. Ich denke, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dann soll das ja uns allen nützen. Und die Ideen oder Erfindungen, die es heute gibt, die sind im Grunde alle nichts Neues. Das sind nur neue Kombinationen von vielen alten Ideen. Und wer möchte da für sich allein ein Urheberrecht beanspruchen? Also Begriff, den ich da gerne verwende, ist der Begriff der Allmende. Das ist ein alter Begriff, der eben die Allgemeingüter bezeichnet. Und da gehört für mich nicht nur Luft und Wasser dazu oder Boden. Da gehört zum Beispiel für mich auch Energie dazu. Und diese sogenannte Energiewende, die jetzt da stattfinden soll, von der Atomenergie hin zu mehr regenerativen Energien, das ist für mich eigentlich nur ein viel zu kleiner Schritt. Ich denke, Energie ist unbegrenzt vorhanden, sagen jedenfalls auch wieder Wissenschaftler. Und wir haben Kontakt mit einem Herrn Professor Turtur, der da auch schon Grundlagenforschung betrieben hat. Es gibt ja eben auch die freie Energie oder sogenannte Raumenergie, die ja fast unendlich bereitsteht. Und meines Wissens hat auch Tesla vor über 100 Jahren schon daran gearbeitet, freie Energie anzuzapfen, und sein Geldgeber, der JP Morgan, als der gemerkt hat, dass der daran arbeitet, diese Energie einfach so aus dem Äther zu ziehen und nicht über Kupferleitungen zu leiten, wo man einen Stromzähler dazwischen hängen kann, hat er ihm die Finanzierung entzogen, ne?
Ja, also freie Energie etc. wird sicher ein prominentes Thema noch in dieser Sendung werden. Zuvor möchte ich aber noch kurz ein paar Dinge ansprechen, die jetzt natürlich aufgrund ihrer politischen Arbeit auch interessant sind und die sich natürlich Leute fragen, die zum ersten Mal davon hören, da soll es eine spirituelle Partei geben, auch wenn es sie schon 11 Jahre gibt, wie Sie sagen.
Also darf ich kurz richtig stellen, eine spirituelle Partei gibt es nicht. Es gibt vielleicht eine Partei mit spirituellen Menschen oder Menschen, die sich ihrer spirituellen Dimension
bewusst sind. Es war salopp gesagt, ist klar.
Bitte? Ja.
Es war von mir salopp gesagt, stimmt.
Okay,
Also wenn man halt zum ersten Mal davon hört, dann denkt man sich im besten Fall, aha, eine spirituelle Partei, im schlechtesten Fall vielleicht, aha, eine ESO-Partei. Aber in jedem Fall, es gibt sehr viele, die das interessiert. Ich habe auch in den letzten ein, zwei Wochen immer wieder mit Leuten darüber gesprochen. Wenige haben je davon gehört, aber fast jeder war eigentlich interessiert. Er hat schon gesagt, aha, interessant. Aber eine Frage, die sich mir eigentlich gleich einmal gestellt hat, ist Spiritualität. Ja. wie stellen Sie sich die Trennung von Kirche und Staat vor? Soweit ich das gesehen habe, ist das ja Ihr Programm, also Trennung von Kirche und Staat unangetastet.
Ja, klar. Also,
aber die Frage ist dann irgendwie, manche Menschen leben aber ihre Spiritualität religiös aus.
Über die Religion.
Ja, ist das nicht dann irgendwie doch wieder ein Widerspruch?
Das bleibt jedem unbenommen. Also also bei uns in der Partei sind Menschen aus verschiedensten religiösen Richtungen zusammengekommen. Ob das jetzt Urchristen sind, ich selber komme aus dem Katholizismus, würde mich aber heute nicht mehr als Katholik bezeichnen. Oder ich habe natürlich diese christliche Sozialisation durchlebt, aber ich selbst bezeichne mich heute als einen frei spirituellen Menschen. Und ich gehöre keiner Religion an. Keine Religion hat für mich die allein selig machende Wahrheit, obwohl wirklich in jeder Religion auch ganz tiefgründige Wahrheiten enthalten sind. Nur werden die häufig pervertiert und ich bin kein Guru-Gläubiger, also ich brauche keinen Guru. Für mich sind meine Kinder meine Lehrer oder der Clochard, der mich auf der Straße um einen Euro anbettelt, der kann mir zu ganz tiefgreifenden, zu ganz tiefen Erkenntnissen verhelfen. Also Lehrer gibt es zuhauf.
Also irgendwelche übertriebenen Ängste wie irgendwelche Medien-Channel, Gott im Parlament und so. Also das alles kann man wirklich getrost ad acta legen und sie wollen also...
Also Channel, es gibt mit Sicherheit medial sehr, sehr sensible Menschen und ich habe auch schon welche kennengelernt, aber ich habe auch schon etliche kennengelernt, die channeln und die verdienen damit Geld und ich habe das auch schon erlebt, wurde eingeladen von so einem Medium, die dann live channelte. Was da gechannelt wurde, waren für mich spirituelle Binsenweisheiten. Die kann man in guten Büchern meist noch fundierter nachlesen. Und die finden halt ihre Klientel. Also mir selber hat es nichts gesagt, aber ich habe auch schon eine Lehrerin, eine Studienrätin kennengelernt, die über sich selbst gesagt hat, wenn du mir vor 2 Jahren gesagt hättest, ich fange an zu channeln, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Ne? Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche. Da gibt es natürlich Menschen, die einfach aus dieser Situation heute, aus dieser Notwendigkeit, auf irgendeine Art Geld zu verdienen, daraus auch ein Geschäft machen. Also wir haben auch schon...
Das finde ich gar nicht das Schlimmste. Also warum ich das jetzt so als bisschen lustiges Beispiel gebracht habe, nicht ganz ernst gemeint, ja, aber also dass jetzt Medien im Parlament Gott channeln. Ne, und dann, aber warum ich das so gebracht habe, ist, jemand, der channelt, spricht ja nicht selbst. Dennoch ist es uns allen klar, und ich habe mich auch schon auf dieser Sendung mit Channeling und auch Channels und auch schon Live-Channelings gemacht. Ich habe da keine Berührungsängste, aber das Problem, was ich sehe, oder die Gefahr vielleicht ist, dass die Personen sprechen ja nicht selbst, aber sie bringen sich immer selbst ein. Selbst ein sehr, sehr guter Channel ist nicht hundertprozentig frei von sich selbst, während er channelt und bringt seine eigenen Meinungen oder sein Verständnis von gewissen Dingen immer in das ein, was er da channelt. Auch wenn er jetzt, keine Ahnung, Jesus Christus oder Maria Magdalena oder Saint-Germain channelt. Aber in der Wahrnehmung, desjenigen, der dieses Channeling jetzt hört, geht das dann oft unter. Und dieser Mensch, der einfach nur ein normaler Mensch ist, der halt intuitiv ist oder was auch immer, wenn man jetzt gar nicht dran glaubt, dann von mir aus, aber wenn man jetzt das sich ernsthaft anschaut, dann sind es also intuitive Menschen, die sprechen da jetzt aber mit einer Autorität, die sie ja gar nicht haben und die sie auch nicht voll erfüllen können, weil sie sind ja nicht der, den sie channeln, sondern sie versuchen da nur was wiederzugeben, ja, vielleicht mit mehr oder weniger Erfolg. Aber für den, der dieses Channeling hört, geht das dann oft unter. Und da spricht dann wirklich Saint-Germain oder wer auch immer. Ja, gut, und das ist das Problem, finde ich.
Das muss derjenige natürlich eigenverantwortlich entscheiden, was das für ihn zu bedeuten hat, was er da zu hören bekommt. Ne? Also ich bin da immer etwas skeptisch, weil ich einfach schon zu oft mitbekommen habe, dass das eben wie so eine Mode auch betrieben wird. Ne?
Also die Vorjahrhundertwende war es auch ziemlich modisch. Also da gab es auch ganz viele spiritistische Sitzungen und Channeling war en vogue. Und lustigerweise jetzt wieder. Ne?
Ja klar, ich meine, von solchen Klischees sind wir natürlich auch direkt betroffen. 2009 bei der Bundestagswahl kam ein ARD-Team, also erstes deutsches Fernsehen, nach Freiburg und wollte mit uns Aufnahmen machen, ganzen Nachmittag lang. Wir haben alles Mögliche mit denen gemacht, unter anderem auch ein Interview. Von diesem Interview wurde keine Sekunde gezeigt, aber natürlich möglichst so eine Zusammenkunft, was so auf diese ESO-Schiene hingedeutet hat, ne? Also das Klischee quasi bedient, ne? Gut, für uns war es eine erste Erfahrung, wie man mit Mädchen umzugehen hat, aber das ist einfach so, da wird man mit Vorurteilen quasi konfrontiert und die muss man versuchen oder möchte ich jedenfalls versuchen zu widerlegen und zeigen, dass wir durchaus ernsthafte politische Forderungen haben.
Sie haben das Thema freie Energie schon angesprochen.
Ja.
Kurz zuvor war noch zum Thema Geld. Franz Hörmann hat ja auch immer wieder jetzt von sich hören lassen. Er ist ja Autor des Buches Das Ende des Geldes. Unglücklicherweise hat er sich dann mit ein paar, ich sage mal, auf jeden Fall ungeschickten Aussagen in ein rechtes Eck gestellt oder stellen lassen. Also ich persönlich glaube nicht, dass er irgendein rechtes Gedankengut oder hoffe es. Oder ich hätte das auch in keiner seiner Aussagen oder so jemals rausgehört. Aber er ist also Autor, Co-Autor des Buches Das Ende des Geldes. Wie stehen Sie zu seinen
Aussagen? Ich finde es einen sehr interessanten Ansatz. Also ich habe einen 27-jährigen Sohn, der sagt, im Grunde hat er überhaupt keine Lust für Geld zu arbeiten. Er möchte eigentlich einfach so arbeiten und das Geld interessiert ihn im Grunde nicht. Also ich lerne auch immer mehr Menschen kennen oder ich habe schon Menschen kennengelernt, die überhaupt nicht mehr mit Geld leben. Also die versuchen völlig ohne Geld zu leben. Das ist natürlich in unserer derzeitigen Gesellschaft noch sehr, sehr schwierig. Und da ist man natürlich dann auch auf den Goodwill von Menschen angewiesen, die durchaus noch mit Geld operieren. Aber das ist natürlich eine wunderbare Vision, dass wir alle füreinander einstehen und im Endeffekt kein Geld mehr brauchen. Aber da müssen wir natürlich vom Bewusstsein her noch, was unsere Eigentumsbegrifflichkeiten angeht, noch ein Stückchen wachsen, denke ich. Also letztendlich hängt ja alles vom kollektiven Bewusstsein ab, was wir erreichen. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das, wenn man das in evolutionsgeschichtlichen Zyklen misst, heute ganz schön rasant vorangeht.
Franz Hörmann hat ja übrigens auch eine Partei gegründet. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben.
Das habe ich noch nicht gehört, nee.
Aha. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, es ist humanwirtschaftliche Partei oder irgendwas in der Richtung. Oder
die gibt es aber in Deutschland schon länger, ne? Die Humanwirtschaftspartei.
Okay, also ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich die Franz Hörmann in Österreich gegründet hat. Aber haben Sie da... Gibt es da irgendwie Kontakte oder?
Also wir haben im vergangenen Jahr 2011 im März hatten wir einen Geldkongress in Berlin mitgestaltet als Träger und da war eben auch die Humanwirtschaftspartei dabei und verschiedene Geldsystemkritiker. Ich bin jetzt kein Fachmann für Finanzpolitik, muss ich gleich vorweg sagen, und die Sache mit dem Geldsystem, mit der beschäftige ich mich wenn es hochkommt, jetzt seit gut anderthalb Jahren mal, bin aber da wirklich nicht der Fachmann dafür. Ich höre mir nur die interessanten Argumente an, die verschiedene Leute von sich geben. Da gibt es ja sehr viel, sehr viele Dogmen von verschiedenen Leuten. Da wird von der Monetative gesprochen, das ist der Bernd Senf zum Beispiel.
War vor kurzem hier auf Sendung zu Gast,
ja? Ah ja, ja, der steht uns also auch durchaus nahe. Bernd Senf und oder Andreas Popp ist ja auch recht bekannt schon, und Wolfgang Berger, Helmut Kreuz, die ganzen Leute. Es gibt übrigens auch einen Österreicher, der hat eine interessante Seite gemacht und der bemüht sich wirklich sehr um eine Zusammenführung der vielen Kritiker, dass da mit einer Stimme gesprochen wird. Das ist, der heißt Manfred Gottheims-Eder und seine Seite heißt geldmitsystem.org, also Geld mit System in einem Wort geschrieben. da habe ich mal ein kleines Statement auch mit reingegeben, aber ich bin beileibe nicht der Geldexperte, der jetzt hier fundiert mitdiskutieren kann. Wichtig ist für mich, das Geldsystem hat eine Schlüsselrolle, sagt ja nicht umsonst, Geld regiert die Welt, und unser Zinssystem ist mit Sicherheit eine Ursache für die Misere, in der wir heute stecken. Also wo Schulden sind, da sind auch Gläubiger. Und wer sind denn die Gläubiger? Ne? Wem kommt das Ganze zugute, wenn wir hier riesige Summen an Schulden bedienen? Und wenn ich dann auch mitbekomme, dass das Griechenland von diesen Milliardenhilfen, die in diesem sogenannten Rettungsschirm für sie verbraten werden, eigentlich keinen Cent davon sieht, oder dass sie damit deutsche U-Boote kaufen oder sonstige Waffensysteme, dann kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen und denken, was für eine verrückte Welt. Ne? Das können wir natürlich nicht gutheißen. Und ich bin eigentlich dafür, dass wir mal uns langsam bewusst werden, Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Und daher rührt unser Wohlstand. Und da fühle ich mich nicht mehr wohl damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann nicht sein.
Apropos verrückte Welt, also vor 100 Jahren ungefähr soll ein gewisser Nikola Tesla, der in dieser Sendung schon Prominentes behandelt wurde, Wege und Möglichkeiten gefunden zu haben, Energie aus dem Äther zu ziehen. Er soll damit sogar ein Auto betrieben haben, etc. Sie haben ja unlängst erzählt bei einem Vorab-Telefonat, dass der Großvater von jemandem, den Sie kennen, in diesem Auto gesessen sein soll.
Ich kenne den nicht persönlich. Nein, ich habe ja vorhin schon den Professor Klaus Turtor erwähnt, der in der Richtung auch Grundlagenforschung betrieben hat und das ja im Grunde auch schon nachgewiesen hat, dass hier eine Energiequelle vorhanden ist, derer wir uns noch gar nicht so richtig bewusst sind, also kollektiv in der Gesellschaft. Und das finde ich ist ein Feld, da müsste geforscht werden, da müssten Forschungsgelder reingehen, dass wir diese Energiequelle anzapfen können und nicht unter dem Aspekt, dass die möglichst wirtschaftlich verwertet werden können. Ich meine, unser ganzes Wirtschaftssystem ist ja nur auf Profitmaximierung ausgerichtet. Da geht es eben wirklich um eine Umpolung des Antriebs, dass wir eben von diesem Gewinnstreben wegkommen hin zu einem Gemeinwohlstreben, dass wir einfach mal verstehen, dass es uns nicht gut gehen kann, wenn es nicht allen gut geht. Und die Reichen können ja auch, es gibt ja so diesen Robin Hood Index, hat irgendein Engländer wohl mal erfunden, der sagt, ab einem bestimmten Grad der Schere zwischen Arm und Reich können die Reichen ihren Reichtum gar nicht mehr genießen, weil sie sich mit Stacheldraht und Mauern umgeben müssen und mit Privatarmeen und Polizei schützen müssen mit ihrem Reichtum vor den armen Massen. Und das finde ich auch einen interessanten Aspekt oder ein interessantes Phänomen, wenn wir nämlich, und da sind wir kurz davor vor diesem Punkt angelangt, und da liegt es einfach nahe, mal anzufangen, umzudenken und wirtschaftliches Handeln, dass die Wirtschaft soll ja dem Menschen dienen und nicht umgekehrt der Mensch der Wirtschaft. Und Wachstum nur um des Wachstums willen ist idiotisch, ist Quatsch. Und wir sind ja heute so dermaßen überfüllt an materiellen Dingen. Ja, wir haben eigentlich alles, was wir uns wünschen. Wir können uns jeden Tag fragen, was mag ich heute essen? Also anstatt dass wir sagen, was wächst zurzeit? Was kann ich holen? Kann ich Kartoffeln vom Acker holen? Oder ich möchte nicht zurück jetzt in die Steinzeit oder in eine Agrargesellschaft. Wir könnten wunderbar leben, alle. Wir könnten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen alle in Wohlstand leben, also in relativem Wohlstand. Und es gibt Bedürfnisse, Grundbedürfnisse des Menschen, die könnten alle abgedeckt sein und es müsste kein Mensch auf dieser Welt verhungern. Dazu wären wir vom Potenzial her schon lange in der Lage. Auch der Hunger in der Welt müsste nicht sein. Wir haben landwirtschaftliche Kapazitäten, das hat der Sean Ziegler in einer Untersuchung der UNO bekannt gegeben. Wir haben landwirtschaftliche Kapazitäten, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Wir sind aber nur 7 Milliarden. Also da wird uns viel auch viel vorgelogen so im Mainstream, und es wird eben mit sehr viel mit Angst gearbeitet. Ne? Und das Gegenstück von Angst ist für mich die Liebe. Also wir sollten uns mal auf unsere Liebesfähigkeit als Menschen fokussieren und die Angst beiseite lassen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können das schaffen, diese Welt zu verändern. Ne? Attac sagt, eine andere Welt ist möglich. Aber dann müssen wir es anpacken.
Ich meine, als ich von den Violetten gehört habe, und ich glaube, eine Hörerin hat da irgendwie auch einmal die Verbindung hergestellt, aber leider kann ich mich jetzt nicht an den Namen erinnern, aber was mich gleich einmal angesprochen hat, war, dass sie sich eben auch mit freier Energie auseinandersetzen. Ich finde es ja ganz unglaublich, dass, also wenn es wirklich so ist, dass Nikola Tesla da vor 100 Jahren schon ziemliche Fortschritte gemacht hat, dass wir da noch immer drüber diskutieren als Hypothese, als Möglichkeit, und das nicht schon längst einsetzen. Und unlängst gab es einen Vorstoß von Professor Turtur, der also hier einen Prototypen zu seiner persönlichen Zufriedenheit gebaut hat, dann aber aufgehört hat, das aber auch nicht näher erläutert hat. Ich glaube schon lange, dass das Thema freie Energie kein technisches Problem ist, nicht wirklich, sondern ein politisches. Und
ich würde sagen, ein ökonomisches.
Nein, dass sie nicht eingeführt ist. Um präzise zu sagen, das klar. Ist kein technisches Problem, sondern ein politisches.
Die Frage ist, hat die Politik überhaupt noch die Stärke, sowas durchzusetzen, dass so eine Technologie entwickelt wird? Oder stehen dieser Entwicklung und Einführung einer solchen Technologie nicht immense wirtschaftliche Interessen entgegen?
Daher
Sie müssen sich mal vorstellen, die ganze Petroleumwirtschaft in USA, Exxon und wie sie alle heißen, BP, Shell, diese ganzen Energiekonzerne, diese Riesen, die quasi die Lizenz zum Gelddrucken haben, indem sie nämlich von der Masse des Volkes eine Sondersteuer für ihre Energielieferungen erheben können. Stellen Sie sich mal vor, dass viele alles weg, und diese Herrschaften wollen nicht auf ihre Milliarden verzichten. Nun, und da gehen die Wege, die wir uns hier lieber nicht ausmalen. Ne?
Naja, vielleicht doch. Aber Herr Professor Turtur zum Beispiel hat seine Forschung eingestellt. Und zwar danach, nachdem er gezeigt hat, dass es möglich ist. Das ist ja im Prinzip eine Groteske. Und leider führt er nicht aus, warum. Wissen Sie das zufällig? Wissen Sie da Näheres?
Das ist mir völlig neu. Und ich habe just heute eine Mail von ihm bekommen, wo er auf eine Kanzlerin-Umfrage hinweist, die am sechsten Tag schon 8000 Leser und Zustimmung zu 99,1% der Abstimmenden hat, Platz 1 der Umfragen, und einen Link direkt zur Kanzlerin. Ich habe es noch nicht weiter verfolgen können.
Moment, was ist Ihnen jetzt neu, dass Professor Turtur die Arbeit eingestellt hat
an diesem Konzert? Dass er da die Forschung eingestellt hat.
Ja, das steht auf seiner Webseite. Zumindest stand das noch vor ein paar Wochen dort.
Gut, das ist mir jetzt nicht bekannt. Also wir haben ihn eingeladen für einen Vortrag auf unserer Sommerversammlung, auf unserer Bundesversammlung im Sommer. Und diese Einladung hat er auch jetzt bestätigt nochmal mit der Mail heute.
Okay.
Das ist just heute reingekommen, heute Nachmittag.
Also als ich vor ein paar Wochen auf seine Website sah, stand dort, dass er diese Arbeiten, diese Forschung einstellen musste, nachdem er gezeigt hatte, dass es im Prototyp möglich ist, also diesen Raumenergiekonverter. Und das war eine sehr
eigenartige... Aber die Begründung nicht.
Nein, die Begründung nicht. Deshalb dachte ich mir, da Sie ja offenbar mit ihm in Verbindung stehen. Mich überrascht jetzt allerdings, dass Sie nicht wissen, dass er sie eingestellt hat.
Das werde ich auf jeden Fall nachgehen. Ja. Also ich kann mir nur vorstellen, dass so ein Mensch ganz schön unter Druck gesetzt wird von gewissen Interessen.
Ja, gut, das ist halt jetzt sehr allgemein. Aber in jedem Fall richten Sie dem Herrn Professor Turtur einen ganz lieben Gruß von mir aus, unbekannterweise, und ich würde ihn sehr gerne einmal auf Sendung.
Das kann ich gerne weitergeben.
Und nachdem Sie ja dann jetzt schon die Erfahrung machen, können Sie ja hoffentlich bestätigen, dass es nicht wehtut.
Ja, also ich hatte jetzt noch nicht persönlich mit ihm Kontakt. Das hat eine liebe Parteifreundin aus Schleswig-Holstein gemacht. Aber ich werde ihn auf jeden Fall treffen im Sommer. So Gott will, sagt man ja, unter Muslimen. Ne?
Inshallah, ja.
Inshallah, ja, genau. Also ich habe durchaus Gefühle zu allen Religionen. Ich habe mich schon in frühen jungen Jahren auch mit vielen östlichen Philosophien, also Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und solchen Dingen befasst. Habe auch mal angefangen, Religionswissenschaften zu studieren. Da bin ich allerdings gescheitert, weil ich für das Studium der Quellen hätte 4 außereuropäische Sprachen lernen müssen und da habe ich dann kapituliert.
Aber zurück zu Professor Turtu, also wenn Sie treffen im Sommer, vielleicht können Sie ja da schon vorher einen Kontakt herstellen, weil ich würde also sehr gerne das von ihm persönlich hören einfach.
Ist ja, also
extrem spannend, was er da macht.
Also ich habe jetzt auch, bin jetzt natürlich auch angeregt, mal direkt mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn zu fragen, wie es da steht und weshalb er diese Forschungen aufgibt. Ne?
Zumindest stand das eben, wie gesagt, vor ein paar Wochen noch auf der Website. Mhm. Ich habe jetzt aktuell noch nicht nachgesehen. Vielleicht ist es wieder weg, die Meldung, aber es stand dort, garantiert.
Okay, gut.
Ich meine, oder das Ganze war ein Hoax, aber dann würde ich es jetzt auch gerne wissen, weil das ist ja dann überhaupt völlig schräg. Also meiner Meinung nach war das auf seiner eigenen Homepage und er hat dann auch seine Ergebnisse noch stehen lassen. Mhm. Also das war, glaube ich, kein... ja, das war, glaube ich, einfach so. Aber hoffentlich hat das nicht eingestellt. Ja, weil
es wäre. Nee, also ich finde es ganz wichtig, dass, ja, dass diese Technologie mal wirklich erforscht wird und dass das auch offiziell anerkannt wird, dass da ein Potenzial dahinter steckt, dass das wirklich für unser Gemeinwohl sehr nützlich sein kann. Also ich zähle die Energie inzwischen schon zur Allmende, also zu den Gemeingütern, die einfach kostenlos für jeden zur Verfügung stehen müssten.
Und ja, oder zumindest sehr preiswert und vor allem auf eine Art erzeugt, die, also wenn möglich, auf eine Art erzeugt, die eben nicht umweltschädlich ist.
Ja gut, ich meine, wenn man die
aus dem Äther ziehen,
die ist ja vorhanden, ne? Genauso wie es ja strahlungsfreie Handys schon gibt, diese Technologie, nur Siemens hat es abgelehnt, diese Geräte zu bauen, weil sie damit kein Geld verdienen können. Sie können nämlich nur Geräte bauen und verkaufen und das war's. Es gibt keine Telefongebühren mehr, es gibt keine Sendemasten mehr. Ich habe mich jetzt auch noch nicht tiefer mit dieser Technologie auseinandergesetzt.
Sie sprechen von G-Com?
Nee, von Skalarwellenhandys.
Okay,
nie gehört. Ein Hartmut Müller ist da der...
Achso, doch, ja, G-Com, ja, das Gravitationstelefon. Ja,
okay. Ich bin kein technisch sehr versierter Mensch. Ja. Ich sehe nur, dass es Technologien gibt, die es eben für Menschen, die mit Gewinnorientierung wirtschaftlich handeln, unattraktiv erscheinen lassen, solche Dinge weiter zu verfolgen, aber die durchaus für den Gemeinwohlnutzen sehr, sehr attraktiv wären.
Und da ist jetzt eine interessante Meldung von Sora über den Chat gekommen und sie sagt, Professor Turtu hat gesagt, es wäre jetzt an der Zeit, dass die Industrie jetzt sich daran machen müsste, weil es nun darum geht, das Erforschte umzusetzen und das kann er nicht mit seinen Mitteln, deswegen hat er auch die Forschung eingestellt. Okay, das kam jetzt aus dieser Meldung, die dort stand, das war wirklich nur ein Satz, nicht raus. Aber das finde ich natürlich, macht natürlich Sinn. Also er hat gezeigt, okay, und zwar in einem akademischen Umfeld, so wie ich das verstanden habe, gezeigt, das funktioniert, das ist der Prototyp. Und natürlich müsste jetzt die Industrie das aufgreifen, tut sie aber nicht. Und das, glaube ich, ist das politische Problem. Hier sperrt es sich irgendwie. Und da frage ich mich jetzt, was sind Ihre konkreten Maßnahmen oder wie stellen Sie sich das vor? Wie wollen Sie diese Sperre brechen?
Ja gut, also erstmal muss das Thema auf die Agenda. Und da sind natürlich auch die Medien gefragt, inwieweit sie da mitmachen. Klar, ich wünsche mir zum Beispiel für unsere Partei, wir sind ja wirklich eine kleine Gruppierung, ich wünsche mir zum Beispiel einen wissenschaftlichen Beirat. Also wirklich Fachleute, die eine Ahnung haben und die uns eben auch die notwendigen Grundlagen liefern, um das auch überzeugend rüberbringen zu können. Und unsere Partei arbeitet jetzt gerade im Moment daran, eine richtig funktionierende Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Und das ist, wenn man da nicht genügend Fachleute mit dabei hat, ist das nicht so eine einfache Geschichte. Wir arbeiten dran. Wir werden also jetzt auf die Bundestagswahl 2013 ein bisschen mehr von uns reden machen, und auch 2014 zur Europawahl wollen wir antreten, weil wir eben da relativ leicht auch auf den Stimmzettel kommen in ganz Deutschland. Bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg beispielsweise hätten wir über 10.000 Unterschriften gebraucht. Das war nicht zu schaffen. Wir haben gerade mal in 8 von 70 Wahlbezirken einen Kandidaten aufstellen können. Und das ist natürlich bei einer Europawahl sehr viel leichter, da flächendeckend einfach mal auf dem Wahlzettel zu stehen. Wie gesagt, die Mainstream-Medien, also ARD, die haben also nur ein Klischee gesendet über uns, ein kleines Feature von 5 Minuten, und das zur besten Sendezeit abends um 23:30. Ne?
Ja, so ist es eben. Jemand im Chat macht den Vorschlag, Sie sollten Ihren Namen ändern in Freie Energiepartei. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, den ESO-MIF loszuwerden.
Ja gut, also eine Namensänderung ist eine Neugründung. So ist das im Parteienrecht bei uns, und das wollen wir uns nicht mehr antun, auf keinen Fall. Bei uns ist jetzt einfach die Diskussion so weit gediehen, dass wir sagen, wir können also von der rechtlichen Seite her einfach unseren Kurznamen verwenden und diesen Zusatz für spirituelle Politik erstmal weglassen, wobei einige da immer noch sehr dran hängen und den auch gern weiterverwenden können, und wir sind übereingekommen, wer mit diesem Slogan mitwerben möchte, der kann das auch gerne tun. Ich persönlich mache es jetzt nicht mehr, weil ich finde, es ist genug über Spiritualität gesprochen worden. Jetzt müssen wir über die Gestaltung des sozialen Miteinander, nämlich über Politik, sprechen und wie wir die Welt oder diesen Wandel, der ja schon stattfindet, adäquat begleiten und mit entsprechenden politischen Forderungen die Richtung ein bisschen mitbestimmen oder zumindest Themen auf die Agenda bringen, wie ich jetzt vorhin schon sagte, zum Beispiel das Imprinting, zum Beispiel Demokratiereformen, weil ja die Occupy-Bewegung zeigt ja, es wird echte Demokratie erwartet und nicht diese pervertierte Form, die wir inzwischen haben in dieser repräsentativen Demokratie, in der wir leben. Denn die politische Klasse hat sich verselbstständigt. Das sagt auch der Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim beispielsweise in einem Buch.
Nun, das ist auch ein interessantes Stichwort, auf die Agenda bringen. Ich komme jetzt zurück zum Thema freie Energie. Das ist auch offen gesagt jenes Thema, das Ihre Partei behandelt, das mich jetzt von all diesen eigentlich unmittelbar am meisten interessiert. Und wo ich auch die Hoffnung hege, dass Sie es vielleicht doch einmal schaffen, es auf die Agenda zu bringen. Also ich sage jetzt ganz offen, wenn jetzt eine Partei hier in Österreich antritt und sagt, das möchten Sie vorantreiben, dann würde ich die höchstwahrscheinlich wählen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Und ich glaube auch, dass Sie daraus, also dass Ihnen das sicher Möglichkeiten gibt, auch Leute zu motivieren und zu mobilisieren. Jetzt aber nochmal zurückkommend, weil Sie das eben so sagen, auf die Agenda bringen, das impliziert ja, dass es jetzt nicht auf der Agenda ist.
Nö, keine Partei.
Was kann das für Gründe haben? Ist das jetzt wirklich nur, weil die mächtigen Ölkonzerne alle kontrollieren, alle mit Geld versorgen und auch dann eben nicht mehr versorgen können, wenn sie nicht spuren und daher alles nach ihrer Pfeife tanzt? Oder könnte es vielleicht sein, dass freie Energie Nebeneffekte hat, unerwünschte, die vielleicht noch nicht so bekannt sind? Oder hegt da vielleicht irgendjemand die durchaus berechtigte Angst, glaube ich, dass freie Energie bedeuten würde, dass man zum Beispiel für Laserwaffen beliebig viel Energie ziehen könnte aus dem Äther und einfach furchtbare Verwüstung anrichten könnte? Das heißt, dass die freie Energie dann in die Waffentechnologie geht und wir uns endgültig den Chaos machen?
Also über diese Möglichkeit habe ich jetzt noch gar nicht groß drüber nachgedacht. Also
das sollten Sie, weil ich meine...
Es gibt natürlich immer, ich würde sagen, kranke Hirne, die sich auf solche Sachen dann wieder konzentrieren, die eben immer noch nicht kapiert haben, dass wir eigentlich alle zusammengehören, und zwar als Menschheit auf diesem kleinen Globus Erde. Das ist eben das Problem, dass wie gesagt, die, diese Mentalität oder dieses Weltbild, wir sind alle isolierte Einzelwesen und dieser Darwinismus, wir müssen schauen, wie wir überleben und das Überleben des Stärkeren, das ist eben sehr, sehr tief noch im Bewusstsein der Menschheit verankert. Aber meine einzige Hoffnung für diese Menschheit auf diesem Globus Erde ist eigentlich ein Bewusstseinswandel oder ein Bewusstseinssprung sogar, wie es der Dieter Pröhrs eigentlich jetzt auch erwartet. Und ich finde es einen interessanten Ansatz. Ich verstehe zu wenig davon, um das zu verifizieren. Aber das find ich auf jeden Fall die einzige Hoffnung, dass das Bewusstsein so rasant jetzt anwächst, dass jeder kapiert, wir können nicht ohne die anderen unser Leben weiter gestalten. Es läuft darauf hinaus, dass zum Beispiel auch die verschiedenen Religionsrichtungen, da gibt es gibt ja nicht nur islamische Fundamentalisten, es gibt auch christliche Fundamentalisten, die machen mir viel mehr Angst als die islamischen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Alle Weltreligionen.
Wenn man in die Geschichte zurückblickt, dann waren die Christen die weitaus martialischeren, die haben die größeren Massaker angerichtet als meinetwegen die Muslime. Die Mauren haben die Menschen integriert, als sie in Spanien erobert hatten, ne? Und während die Christen wirklich die Andersgläubigen massakriert haben, ne? Also und eben, also das ist ja das Gemeinsame, das hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das kürzlich gesagt hat, doch, jetzt weiß ich es wieder, Georg Schramm, sagt Ihnen der Name was?
Sagt man so, aber ich kann
ein politischer Kabarettist in Deutschland, für mich ein ganz großer Aufklärer.
Ich glaube, da habe ich letztens was auf YouTube von
genau, gesehen. Genau, der hat darauf hingewiesen, dass die sowohl die jüdischen als auch die christlichen als auch die manche islamischen Fundamentalisten ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Armageddon, so die letzte Schlacht. Und das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung. Das kann Angst machen, wenn wir da hinschauen. Aber als spiritueller Mensch weiß ich, dass wenn ich meine Gedanken, mein Bewusstsein auf solche angstmachenden Themen richte, dass ich denen damit noch energetisch quasi einen Schub verleihe. Deswegen, geht ja nicht darum, die Augen vor diesen gefährlichen Entwicklungen zu verschließen. Es gilt, die wahrzunehmen als gegeben, als vorhanden. Und daraus eben die Strategie zu entwickeln, wie wir uns in eine positive Entwicklung reinbegeben können.
Jetzt haben Sie aber den Bewusstseinswandel angesprochen. Das ist natürlich so ein Ding, ich meine, ja, aber was machen wir, wenn er nicht kommt?
Also ich nehme wahr, dass er schon da ist.
Ja, aber was machen wir, ich eigentlich auch, aber was machen wir, wenn er nicht diese Auswüchse, weil der Bewusstseinswandel muss enorm sein.
Ja, er muss enorm sein.
Und eigentlich müsste er schon relativ bald passieren. Aber was machen wir, wenn er nicht passiert?
Ja gut, dann können wir alle einpacken, ne? So ungefähr. Okay. Also es ist ja nicht mehr 11:55 auf diesem Planeten, es ist eigentlich schon 12 Uhr. Jetzt heißt es einfach...
Es ist 20:12.
Ja gut. Also, ja. Vielleicht haben wir noch 30 Sekunden vor 12 oder sowas, aber da brauchen wir jetzt uns nicht drüber unterhalten. Es geht wirklich darum, dass jeder Mensch sich langsam bewusst wird, dass er für das Ganze verantwortlich ist. Und nicht nur für sein kleines Leben, das er da irgendwo führt, wo auch immer, sondern dass er versteht, ich bin Teil dieser Menschengemeinschaft auf diesem Planeten Erde. Und wir sind ja wahrscheinlich nicht mal die Alleinigen in diesem gigantischen Universum. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ich weiß, dass Sie auf Ihrem Radio da auch viele unterwegs sind. Ich habe auch einen guten Freund, der auch bei Crop FM öfter reinhört.
Was mich sehr freut.
Und mit diesem Thema unterwegs ist. Ich selber habe da keine Erfahrungen damit, aber ich für mich ist es natürlich völlig abwegig zu glauben, dass wir die einzigen in diesem Universum sind, also die einzig intelligente Spezies, wenn man bedenkt, dass unsere Sonne eine von 200 Milliarden allein in dieser Galaxie Milchstraße ist. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass da noch sehr viel anderes da ist. Und ich denke, das ist auch so, Stichwort Maya-Kalender, das ist auch so ein bewusstseinveränderndes Moment, dass die Menschen langsam begreifen, wir sind ja nicht nur auf diesem kleinen Globus Erde, in diesem 24-Stunden-Rhythmus und den Jahreszeiten-Rhythmus einmal um die Sonne herum eingebunden, sondern unser Sonnensystem insgesamt ist ja in weitaus größere Zyklen eingebunden und auch die Milchstraße ist wiederum interagiert wieder mit anderen Galaxien und das sind ja Dimensionen. Wenn wir uns das mal vor Augen halten, dann wird das wieder relativiert. Ne? Wir sprechen zum Beispiel von Weltenfußball-Weltmeisterschaft. Was für eine kleine Welt ist das? Das ist ein Sandkorn in diesem Universum. Ne? Also diese Relation sich mal ein bisschen bewusst zu machen und dann sich da zu verorten, das tut gut. Da gewinnen diese ganzen Reibereien, die wir hier auf der Erde ausfechten, verlieren sich, finde ich, in der Bedeutungslosigkeit, wenn man erstmal in diese Dimensionen vorstößt. Rein gedanklich. Ja. Ne?
Ich möchte darauf auch noch zu sprechen kommen, auch auf das Thema Exopolitik. Aber möchte noch ein bisschen bei dieser Bewusstseinswandelgeschichte bleiben. Sie sagen also, für Sie passiert der gerade. Was sind für Sie die Anzeichen?
Das nehme ich, also gut, ich bin jetzt hier in einer Stadt hier in Freiburg, da passiert sehr, sehr viel. Es gibt eine ziemlich große Community, die man als spirituell bezeichnen kann. Also in früheren Zeiten gab es ja diese Osho-Community, wie hieß er, Bhagwan, dieser indische Guru. Und da gibt es hier in Freiburg zum Beispiel noch sehr viele und es gibt eben ja einfach sehr, sehr offene Menschen. Wir sind halt eine Universitätsstadt mit über 30.000 Studenten. Das ist international ausgerichtet. Vor ein paar Jahren gab es mal den Versuch von ein paar Neonazis hier eine Kundgebung abzuhalten. Die waren eingekesselt von Leuten, die gesagt haben, stopp, bei uns findet so etwas nicht statt. Obwohl die Demonstration genehmigt war, konnten die Neonazis keinen Schritt tun. Die mussten gerade wieder in den Zug einsteigen und abfahren, weil riesige Menschenmassen sie quasi eingekesselt haben. Da war überhaupt nichts zu machen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr erbauliches Klima, sage ich mal, um wirklich andere Dinge anzustoßen. Und ich habe ja vorhin, glaube ich, schon erzählt, dass wir hier auch so ein Bündnis Freiburg im Wandel haben, wo eben die verschiedenen Basisgruppen, Basisinitiativen zusammenkommen und sich darüber im Klaren sind, wir können nicht so unser kleines Projekt hier betreiben, sondern es geht wirklich um eine größere Sache und dazu müssen wir zusammenarbeiten. Und jeder an seinem Platz. Wir hatten kürzlich Ananda Shiva hier in Freiburg, alternative Nobelpreisträgerin aus Indien, die eben indische Bauern aus der Versklavung, sage ich mal, von Konzernen wie Monsanto befreit und sie dazu anhält, eigene Samenbanken zu gründen und ihr Saatgut selbst zu produzieren, selbst wenn sie damit gegen irgendwelche Patentrechte oder Urheberrechte verstoßen. Das sind ja Auswüchse inzwischen, die eigentlich pervers sind, ne?
Wir kommen ans Ende der Sendung. Ich möchte noch, nachdem Sie auch eine politische Bewegung oder nachdem Sie eine politische Partei sind, auf das Thema Exopolitik zu sprechen kommen. Mhm. Also ich sage einmal, basierend auf der Hypothese, dass wir nicht allein sind in diesem Universum, Hypothese deshalb, weil also den endgültigen Beweis haben wir eben noch nicht. Das ist ähnlich absurd vielleicht wie das Thema freie Energie. Ich meine jetzt von der Handhabung des Ganzen, nicht vom Thema an sich. Aber es ist nur noch mal so. Wie stehen Sie da dazu?
Ja, was soll ich sagen? Also wie schon gesagt, ich persönlich habe keine Erfahrungen damit. Für mich ist es einfach im Bereich des Möglichen. Und sobald mir jemand begegnet, kann ich mich damit auch auseinandersetzen. Mich jetzt damit auseinanderzusetzen oder mich damit zu beschäftigen, wäre reine Spekulation.
Also Exopolitik betreiben Sie dann, sobald der erste Außerirdische vor Ihnen steht und mit Ihnen spricht?
Sagen wir mal so, ich bin völlig offen für Begegnungen mit Außerirdischen. Und da habe ich keine Angst davor. Ich glaube nicht, dass das so wie in diesen ganzen Szenarien, in diesen Hollywood-Streifen, dass das eine Bedrohung ist und dass die uns da gleich angreifen müssen oder uns ausbeuten oder versklaven wollen. Da glaube ich einfach nicht dran. Also das ist für mich einfach abwegig. Also die Spezies Mensch ist jetzt nicht so auf so einer hohen Bewusstseinsstufe, dass sie, also die bezeichnet man ja häufig auch schon als primitiv, diese Bewusstseinsstufe, die wir haben als Menschen. Ich denke, dass höhere Intelligenzen, die schon in der Lage sind, sich durch das Universum zu bewegen, dass die nicht unbedingt solche niederen Instinkte haben wie Menschen, die ihren Egoismus bedienen. Das halte ich für widersinnig. Es gibt da sehr schöne Filme, die da ein bisschen eine Vorstellung davon vermitteln. Kennen Sie K-Pax?
Ja, ja. Ja. Schöner Film, ja.
Wunderschöner Film, ja.
Das heißt also, Sie haben zwar keine persönliche Erfahrung mit dem Thema Außerirdische, so wie ich, aber Sie halten es für möglich.
Ja, auf jeden Fall.
So wie ich.
Sogar man kann's ja nicht nur für möglich, sondern sogar für sehr wahrscheinlich.
Für sehr wahrscheinlich, okay. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass wir noch innerhalb der nächsten 10 Jahre oder so Kontakt haben?
Da kann ich natürlich keine Prognose abgeben. Ich halte es auf jeden Fall für möglich, ja. Also ich, okay. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine persönlichen Erfahrungen. Der Freund, von dem ich, der erwähnte Freund, der hat da wohl schon Kontakte oder Erfahrungen gemacht und der ist für mich durchaus ernst zu nehmen. Aber
Sie sprechen jetzt von dem Freund, der auch Crop FM hört?
Genau.
Aha, interessant.
Genau der, ja. Also der ist auch sehr medial veranlagt und dem kann ich das auch abnehmen, ja.
Ja, ein Thema, das natürlich jetzt auch gerade bei Robert Fleischers Exopolitik-Initiative und auch jetzt Steve Bassett etc., es läuft ja gerade jetzt
eine... Einen kleinen Moment,
ja, ich habe
eine Störung.
Da ist irgendein Telefon im Hintergrund.
So.
Ja, also wir kommen ans Ende, aber jetzt noch, kurze Frage noch, UFO-Geheimhaltung etc., Stichwort.
Ja.
Robert Fleischer beschäftigt sich unter anderem damit, allerdings die Exopolitikbewegung beschäftigt sich mit vielen Dingen, Steve Bassett, aber versuchen Sie da auch, möchten Sie das auch auf die Agenda bringen, sagen wir so?
Also wie gesagt, dadurch, dass ich da noch gar überhaupt keine persönlichen Erfahrungen damit habe, ich bin da sehr, sehr, sehr vorsichtig.
Nicht mit Auslöschen, aber jetzt mit dem UFO-Thema selbst. Da gibt es ja offenbar sehr viele, und das UFO-Thema selbst ist ein real existierendes Phänomen, für das wir halt noch keine Erklärung gefunden haben. Und da ist die Vermutung sehr stark, dass es noch sehr viele Informationen und so weiter gibt, die nicht veröffentlicht werden. Und auch von der deutschen Regierung, unterstellt man, dass sie derartige Informationen hat, die sie nicht veröffentlicht. Andere Länder haben das schon getan, Großbritannien, Frankreich, südamerikanische Länder, aber die BRD ist jetzt auffallend ruhig. Es ist schwer vorstellbar, dass da gar nichts ist. Würden Sie sich auch dafür einsetzen?
Also wenn mir was bekannt wird, würde ich mich natürlich dafür einsetzen.
Dann würde ich Ihnen raten, gehen Sie auf die Website von Robert Fleischer, exopolitik.org, und informieren Sie sich, weil da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die also zumindest einmal schon klar und faktisch da liegen und auch die eigentlich weiter verfolgt werden sollten.
Also danke für den Tipp. Ich bin durchaus offen für solche Themen. Nur wir haben ja vorhin von dem Image der Partei Die Violetten gesprochen, und mein Anliegen im Moment ist eher das, dass wir von diesem Image realitätsferne Esoteriker zu sein ein bisschen wegkommen. Und wenn wir natürlich dann jetzt mit UFOs ankommen, zementieren wir eigentlich unser Image, ne? Also meine Strategie ist jetzt erstmal mit ganz praktischen Dingen, die wirklich auch die breite Masse der Bevölkerung recht gut nachvollziehen kann, mit solchen politischen Forderungen jetzt erstmal auf uns aufmerksam zu machen, dass wir überhaupt mal als Ideengeber wahrgenommen werden, als politische. Und diese Themen, die sind natürlich bei uns auch in verschiedenen Kreisen dann auch präsent und werden da auch weiter verfolgt. Und da halte ich den Zeitpunkt im Moment noch nicht, also für uns als Partei Die Violetten, halte ich den Zeitpunkt noch nicht für reif, mit solchen Themen nach außen zu gehen. Aber das sind natürlich Themen, für die wir offen sind, das ist ganz klar.
Ja, die Zurückhaltung kann ich natürlich gut nachvollziehen, weil dieses Thema ist leider noch immer mit so einem Hi-Hi-Ha-Faktor belegt. Und lustigerweise gibt es auch sehr starke Parallelen zum freien Energiethema. Aber okay.
Ja die also ich kenne auch, oder beziehungsweise heißt ich habe auch schon den Ido Brandt von Ludwiger wahrgenommen. Das ist ja auch ein sehr seriöser Wissenschaftler, der sich mit UFOs sehr, sehr lange schon beschäftigt, ne?
Der war auch schon zu Gast auf dieser Sendung und hat über UFOs gesprochen. Sendung hieß Unbekannte Objekte und das ist meiner Meinung nach einer der besten deutschsprachigen Sendungen, die ich jemals gehört habe, oder der besten Aussagen zu diesem. Also ja, das hat eben, mir sehr gut gefallen, wie er das Thema auch da gebracht hat und wie das da dargestellt wurde. Da war ich sehr, sehr froh, dass ich ihn da eingeladen habe. Und ja, also Ido Brandt von Ludwiger wäre sicher eine Anlaufstelle, wenn Sie sich dann einmal auch diesen Dingen zuwenden wollen.
Eben.
Ja, für die nächste Zeit, wir haben jetzt noch circa 20 Sekunden, zu den nächsten Wahlen werden Sie antreten, nehme ich an?
Haben wir auf jeden Fall vor,
auf Bundesebene?
Auf Bundesebene und dann für 2014 Europawahl.
Also na gut.
Nächstes Jahr Bundestagswahl und 2014 Europawahl, ja.
Okay, also ich vorbehaltlich, dass wir bei diesen Themen bleiben, die Sie da angesprochen haben, wünsche ich Ihnen wirklich alles Gute, bin jedenfalls schon sehr gespannt und würde mich freuen, wenn wir vielleicht in Zukunft einmal ein Update machen können und vielleicht auch irgendwie ein Kontakt zu Herrn Professor Turtur hergestellt werden könnte.
Vielen Dank, ich werde mich bemühen, also ich werde Herrn Turtur auf jeden Fall mal ansprechen, wenn ich ihm persönlich begegne oder mit ihm telefoniere.
Okay, wunderbar, danke Ihnen für dieses sehr spannende Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ebenso. Vielen Dank.
Okay.
Wiederhören.
Die Violetten. Das war also Markus Benz, Co-Vorsitzender der Deutschen Violetten. Das nächste Mal Crop FM findet live statt wieder, so wie diese Sendung, am 23. März 2012. Mein Gast ist Helmut Lammer. Und es wird gehen um Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sonnen kreisen als diese unsere, die gerade Feuer speit, und Habitabilität, ein sehr schwieriges Wort, also Bewohnbarkeit dieser Planeten. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum 23. März. Macht es gut. Musik.